Die Bombe ist geplatzt, die Katze ist aus dem Sack. Diese Woche, also am 22. Juli für alle späteren Hörer, hat Google bekannt gegeben, dass Third-Party-Cookies doch nicht aus Google Chrome verbannt werden. Ursprünglich sollte die Abschaffung 2022 erfolgen, wurde jedoch mehrfach auf 2023, 2024 und zuletzt auf 2025 verschoben. Seit der Ankündigung 2020 hat Google versucht, mit Technologien wie der Privacy Sandbox Alternativen zu entwickeln. Trotz zahlreicher Tests und Anpassungen haben regulatorische Bedenken, insbesondere von der britischen Wettbewerbsbehörde CMA, zu wiederholten Verzögerungen geführt. Dieses ständige Hin und Her zeigt, wie unentschlossen und manchmal auch ungeschickt Google in diesem Prozess agiert. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Wir fangen an mit einer kleinen Zusammenfassung, was bisher geschehen ist, und geben aktuelle Stimmen zum Announcement aus einigen LinkedIn-Posts und Kommentaren wieder. Und dann freue ich mich besonders auf das Gespräch mit Timo Schulte von Oscar Bravo aus der Lufthansa-Gruppe. Timo ist dort als COO für das Geschäft der Inhouse-Marketing-Beratung verantwortlich und auch als regelmäßiger Konferenzspeaker bekannt. Er war auch schon zweimal im Podcast zu Gast, hört also gerne auch in die Folgen rein. Wir wollen insbesondere darüber diskutieren, was das Announcement nun für Advertiser bedeutet und wie ihr idealerweise handeln solltet. Aber zuerst einmal von vorne. Third-Party-Cookies sind seit Jahrzehnten ein zentrales Element des digitalen Advertisings und der Online-Werbung. Sie ermöglichen es, das Verhalten von Nutzern über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen und personalisierte Werbung zu schalten. Doch mit zunehmenden Datenschutzbedenken und regulatorischen Anforderungen steht ihre Zukunft zu Recht auf dem Spiel. Die Geschichte der Cookies beginnt in den frühen Tagen des Internets. 1994 führte damals Netscape, für alle diejenigen, die noch den Netscape-Browser kennen, die ersten Cookies ein, um Informationen wie Spracheinstellungen und Login-Daten auf den Computern der Nutzer zu speichern. Diese kleinen Textdateien, mehr ist es ja am Ende nicht, sollten die Benutzererfahrung verbessern, indem sie es Websites ermöglichen, sich an die Präferenzen der Nutzer zu erinnern. Mit dem Wachstum des Internets und der Online-Werbung entstand die Notwendigkeit, das Nutzerverhalten aber über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen, und dies führte zur Entwicklung der Third-Party-Cookies. Das war 96. Im Gegensatz zu den First-Party-Cookies, die von der besuchten Website selbst gesetzt werden, stammen Third-Party-Cookies von Drittanbietern, das heißt meist Werbenetzwerken. Sie ermöglichen es, detaillierte Nutzerprofile zu erstellen und gezielt Werbung zu schalten. Third-Party-Cookies standen von Anfang an aber in der Kritik. Datenschützer bemängelten beispielsweise, dass sie die Privatsphäre der Nutzer verletzen, indem sie deren Online-Aktivitäten ohne deren Wissen verfolgen. 2002 wurde die E-Privacy-Richtlinie entwickelt, um den Schutz personenbezogener Daten in der EU zu gewährleisten. Mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, im Jahr 2018 wurde die Anforderung an den Datenschutz weiter verschärft. Und schließlich kündigte Google 2020 an, Third-Party-Cookies in seinem Chrome-Browser bis 2022 abzuschaffen. Die Ankündigung war Teil der Privacy Sandbox-Initiative, die darauf abzielt, datenschutzfreundliche Alternativen zu entwickeln. Die Privacy Sandbox soll es ermöglichen, personalisierte Werbung zu schalten, ohne die Privatsphäre der Nutzer zu gefährden. Die Abschaffung der Third-Party-Cookies wurde allerdings, wie schon eingangs erwähnt, mehrfach verschoben. Ursprünglich 2020 geplant, wurde der Termin mittlerweile auf 2025 verschoben. Und jetzt hat Google am 22. Juli angekündigt, dass Nutzer künftig selbst entscheiden können, ob sie Third-Party-Cookies zulassen möchten oder nicht. Die Privacy-Sandbox bleibt weiterhin ein zentrales Element von Googles Plänen und das Unternehmen investiert weiterhin in deren Entwicklung. Kurzer Exkurs zur Privacy-Sandbox. In dem Blogbeitrag schreibt Google, dass die Privacy Sandbox APIs das Potenzial hätten, die Privatsphäre der Nutzer zu verbessern und gleichzeitig das werbefinanzierte Internet zu erhalten. Das hätten erste Tests mit Werbefirmen, einschließlich Google selbst, ergeben. Zitat: Gleichzeitig sind wir uns darüber im Klaren, dass diese Umstellung von vielen Beteiligten viel Arbeit erfordert und Auswirkungen auf Verlage, Werbetreibende und alle an der Online-Werbung Beteiligten haben wird, heißt es weiter. Trotz des Festhaltens an Drittanbieter-Cookies will Google die Privacy Sandbox weiterhin zur Verfügung stellen und in deren Weiterentwicklung investieren. Zitat, wir beabsichtigen auch, zusätzliche Datenschutzkontrollen anzubieten und planen daher, den IP-Schutz in den Incognito-Modus von Chrome zu integrieren, schreibt Google. Es bleibt also abzuwarten, wie viele Nutzer künftig von den angekündigten Opt-out-Möglichkeiten Gebrauch machen. Sollte dieser Anteil sehr hoch sein, könnte der Einsatz der Privacy Sandbox für Verlage und die Werbeindustrie sinnvoll sein. Ein Bericht von digiday.com zufolge zeigten die erwähnten Tests durchaus positive Ergebnisse. So, wir haben mal einige Stimmen aus dem Internet gesammelt, vorwiegend aus LinkedIn. Allen voran eine Stimme von Professor Dr. Thomas Höppner. Er ist Vertreter von Beschwerdeführern in den Untersuchungen der CMA und der EU im Bereich der Werbetechnik. Und er schreibt hierzu auf LinkedIn: Gute Nachrichten. Google hat seinen Plan zur Abschaffung von Drittanbieter-Cookies aufgegeben. Die schlechte Nachricht? Google wird die Nutzer auffordern, Third-Party-Cookies für ihr gesamtes Webbrowsing zu blockieren, was möglicherweise den gleichen Effekt hat. Als Reaktion auf die wettbewerbsrechtlichen Bedenken, die auch von dieser Seite geäußert wurden, hat Google eine Kehrtwende angekündigt. Das Überleben von Third-Party-Cookies ist für viele eine Erleichterung, da Third-Party-Cookies immer noch die effektivste Technologie für mehrere wichtige Online-Aktivitäten im Interesse der Endnutzer sind, einschließlich der Bekämpfung von Anzeigenbetrug und der Begrenzung der Anzeigenhäufigkeit, also Frequency Capping, klar, kennt ihr alle. Die Aufforderung an die Nutzer, Third-Party-Cookies in ihrem gesamten Webbrowsing zu blockieren, könnte jedoch bedeuten, dass Dritte nicht vom Überleben der Third-Party-Cookies profitieren werden. Wenn Alphabet das Stigma des Überwachungskapitalismus, das Third-Party-Cookies zu Unrecht von der DSGVO anhaftet, dazu nutzt, eine Aufforderung zu entwerfen, die die Nutzer dazu bringt, Third-Party-Cookies generell zu blockieren, können die Verlage sie nicht verwenden, selbst wenn die Nutzer Cookies auf ihren jeweiligen Websites zustimmen, um Abonnentenkosten zu vermeiden. Dies ist eine Lektion, die Alphabet von seinem RevShare-Partner Apples ATT-Opt-Out-Raten gelernt haben wird. Als marktbeherrschender Verkäufer von suchmaschinenbasierten Anzeigen mit einer Gewinnspanne von rund 50% hat Alphabet einen starken Anreiz, die Möglichkeiten alternativer Anzeigenformate einzuschränken, selbst wenn dies auf Kosten seiner markenschwächeren AdTech-Vermittlung geht. Selbst wenn Alphabets informierte Wahl, in Anführungszeichen, für das offene Web genauso gilt wie für seine eigenen Objekte, was ich bezweifle, kann Alphabet durch die Vorenthaltung der für effektive Werbeformate erforderlichen Daten immer noch Budgets auf Suchanzeigen verlagern und gewinnen. Dazu zwei Nutzerreaktionen, die ich ganz spannend fand. Eine erste Nutzerreaktion darauf war: Nicht granulare Alles-oder-Nichts-Privacy-Entscheidungen bieten dem Nutzer keine echte Wahlmöglichkeit. Angesichts des Interessenkonflikts von Alphabet sollte das Unternehmen nicht mit der Gestaltung der Kommunikationsarchitektur zwischen Websites und Endnutzern betraut werden. Die Rufe nach strukturellen Abhilfemaßnahmen werden lauter werden, auch über die AdTech-Branche hinaus. Und eine zweite Nutzerreaktion auf den Post von Professor Dr. Höppner war: Aus der Sicht des Datenschutzes könnte dies, wenn die Bedenken der Nutzer hinsichtlich des Schutzes der Privatsphäre wirksam angegangen werden, zu einem stärker auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichteten Werbeökosystem führen, was langfristig für die Nutzer von Vorteil sein könnte. Wie Sie sagen, Unternehmen, die sich bei der Ausrichtung ihrer Werbung auf Third-Party-Cookies verlassen, werden jedoch Schwierigkeiten haben, bestimmte Zielgruppen effektiv zu erreichen. Das ist ja heute schon so mit beispielsweise dem Safari-Browser. Randnotiz von mir. Zitat des Kommentars geht weiter. Dies könnte zu vergeudeten Werbeausgaben und einem geringeren ROI führen. Und das alles, obwohl Google über seinen eigenen Dienste wie Gmail, YouTube, Google Search immer noch große Mengen an Daten sammeln kann, um das Ad-Targeting zu verbessern, oder? Ich würde gerne noch drei weitere Stimmen zitieren. Einerseits von dem großen Werbevermarkter, da schreibt der CEO: Es ist nicht überraschend, diese Entwicklung zu sehen, nachdem Google die Google Sandbox-Lösung und die Abschaffung der Cookies von Drittanbietern immer wieder verschoben hat. Der verlängerte Zeitraum hat die Stärke von alternativen cookielosen Ansätzen bewiesen, wie wir sie bei unserem Produkt vertreten. Und ein Geschäftsführer einer deutschen Performance-Marketing-Agentur schreibt dazu: Wir danken Google für die Möglichkeit, uns jahrelang tiefgehend mit Themen wie Datenschutz, Tracking, Technologien, Cookies, ID-Lösen, kontextuellen Targeting und weiteren Alternativen zum Third-Party-Cookie intensiv auseinanderzusetzen und uns selbst herauszufordern. Smiley. Und Sven Stumeier von Vodafone, den ihr vielleicht auch aus meinem Podcast schon kennt, schreibt: Ich bin schon sehr verwundert. Aber warum? Google erhält die Browser-Cookies in Chrome. Davon bin ich eher nicht überrascht. Aber man bekommt den Eindruck, dass die Cookie-Kalypse gar nicht da ist und es nie war. Denn Google liefert die Lösung für den Advertising-Markt. Ich bin erstaunt. Viele vergessen, dass rund 40% des Browser-Traffics Cookies bereits blockt. Auch mit Googles neuer Cookie-Politik ist die perfekte digitale Werbewelt ein Mythos. Fest steht, dass der Weg weg von Cookies hin zu einer ID-Lösung nicht umzukehren ist. Und verweist dann auf verschiedene Lösungen wie eine NetID oder beispielsweise Utique, die ihr vielleicht auch schon kennt. Das soll jetzt keine Werbung sein, aber kurze Randnotiz, um mal zwei mögliche Lösungen zu nennen. Ihr seht, es gibt viele Meinungen und Argumente für und gegen den Schritt von Google. Und genau darüber würde ich jetzt gerne mit Timo Schulte von Oscar Bravo aus der Lufthansa-Gruppe sprechen. Gehen wir also rein ins Gespräch. Viel Spaß.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur, Werbekontakte einzukaufen, sondern auch, Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Timo, schön, dass du dabei bist.
Hallo Daniel, schön da zu sein.
Was war denn dein erster Gedanke, als du das Announcement die Woche von Google gelesen hast?
Ja, ich bin tatsächlich die Woche im Urlaub. Das heißt, ich habe gar nicht so viel an dem Tag mitbekommen. Ich habe so die ersten Nachrichten ein, zwei Tage später dann von Kollegen bekommen. Mir gingen zwei Sachen sofort durch den Kopf. Der erste ist, das ist von Google aus eine richtige Entscheidung. Die Alphabet-Finanzzahlen kamen ja raus. Zwei Drittel basieren immer noch auf Ad-Spends. Und wir hatten in den letzten Wochen und Monaten mit Google und auch mit deren Entwicklern immer wieder tiefe Sessions, wo wir über die Lösungen, die sie anbieten werden, gerade beim Thema Measurement gesprochen. Und das ist tatsächlich... Das hätte viel von der Schlagfertigkeit der GMP, der Google Marketing Plattform, genommen. Und dementsprechend verstehe ich erstmal diesen Schritt.
Okay, aber dann war es ja ein finanziell getriebener Schritt, oder? Also das ist jetzt deine These sozusagen, dass jetzt gar nicht so sehr, weil Google technologisch irgendwelche Vorteile in den Cookies sieht, sondern schlicht und ergreifend vielleicht auch aus Angst, Revenue zu verlieren, oder?
Naja, wenn man so abhängig ist von Marketing-Technologie, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man jetzt die Technologieplattform nicht so schlecht machen will, um der Privacy-Sandbox zu entsprechen. Und auch die Privacy-Sandbox oder die Chrome-Entwickler auch gesagt haben, wir sind irgendwo am Ende des Auslotens und der Möglichkeiten. Aber auf der anderen Seite habe ich auch überlegt, es ist natürlich eine sehr, sehr harte Entscheidung für alle ID-Anbieter, ja, die sich in den letzten Jahren mit sehr hohen finanziellen Mitteln als Lösung versucht haben zu positionieren. Ja. Denn bisher waren sie ja immer so das rettende Ufer, weil es nichts anderes mehr geben wird. Und jetzt muss jeder Business Case bei jedem Advertiser über ID-Plattformen, CDPs und all dem immer gegen cookie-basiertes Marketing antreten. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unfaire Vergleichsbasis.
Ja, ich kann dir mal sagen, was ich gedacht habe. Also ich war schon überrascht, muss ich gestehen, weil wir sprechen jetzt ja nicht von irgendeinem Tech-Startup, das mal ganz kurz die Strategie geändert hat, sondern wir sprechen von Google, ja, so. Und Das Thema ist jetzt auch nicht erst ein paar Monate alt, sondern jahrelang wurde jetzt an der Privacy Sandbox geforscht. Man hat ja auch nach außen bekannt gegeben, dass die Werbeeffekte angeblich sehr positiv sind, dass es gut funktioniert und so weiter und so fort. Und dann zwar das Datum immer wieder verschoben, aber es war ja schon irgendwie so das ganz klare Signal, hey, das ist jetzt endlich. So, und jetzt ist es nicht mehr endlich, sondern man sagt eigentlich so, ja, okay, also wir lassen es jetzt, wie es ist. Privacy Sandbox bleibt natürlich erstmal und ist weiterhin im Fokus, aber Aber diese strikte Wandel jetzt in der Entscheidung, den fand ich schon erstaunlich. Aber klar, am Ende ist es so, wie du auch sagst, die Geschäftszahlen sind natürlich wahnsinnig abhängig vom Werbegeschäft und vermutlich hätte man das so nicht kompensieren können. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt vom Vorspann eingehen und zwar, ich hatte ja einen LinkedIn-Post von dem Professor Dr. Höppner zitiert und der hat ja kritisiert bzw. zusammengefasst, dass der Third-Party-Cookie, dass dem ein Stigma des Überwachungskapitalismus anhaftet. Also ich fand das mal den Begriff sehr spannend, weil noch nie so gehört. Und es sind eigentlich auch zwei Wertungen in dem Begriff. Ja, also Überwachung ist ja was Negatives. Kapitalismus, sozusagen jetzt in Bezug auf Advertising, geht um viel Geld. Gehst du das mit? Also ist der Third-Party-Cookie quasi so verrufen, dass man das so formulieren kann?
Ich widerspreche voll und ganz und zur Hälfte. Okay. Es ist, also bei Third-Party-Cookies möchte ich schon den Unterschied machen, dass sehr viel funktional darüber abgelaufen ist, Frequenzsteuerung, das Gebote-Management, sehr viel mehr, aber halt auch das Audience-Building und hier kann man schon vielleicht auch für die Zukunft hoffentlich eine Unterscheidung machen, dass man nicht zurück zum wir lassen alles so geht, sondern schon versucht, diesen Third-Party-Cookie-Markt zu regulieren, weil in der Datenschutzperspektive braucht es dringend eine Regulation, weil er per se ja nicht schlecht ist. Am Ende drehte sich ja die ursprüngliche Kritik immer wieder um, wie viele die Cookies setzen und wie intransparent dann nachher die Verarbeitung ist. Trotzdem bin ich aber der Meinung, dass die ID-Plattformen oder Hashed-E-Mail-Transfere durchaus gefährlichere Marketing-Technologien in Bezug auf Privacy gewesen wären oder sind, die nochmal mehr Verantwortung brauchen würden. Denn Browser ist jederzeit in der Lage, Cookies zu löschen, während das bei gehashten E-Mail-Adressen, die irgendwo an Plattformen geschickt werden, es nicht so leicht ist.
Ja. Und was ja auch echte harte Kundendaten sind, ne? Wo du ja nicht nur ein Datum hast, sondern dann zweifelsfrei ja wirklich Name, also Vorname, Nachname, Telefonnummer und anderes dergleichen mehr. Genau. Aber ich meine, wir sind ja auch in der Bubble so ein bisschen immer, weil wir sind ja Tech-Experten, das heißt, das ist ja unser Beruf und unsere Berufung, manchmal auch, uns jeden Tag damit zu beschäftigen, aber da draußen so der Autonormalverbraucher, ich meine, der weiß ja oft gar nicht, was ein Cookie ist. Trotzdem ist spannend, wenn wir mal kurz die Parallele versuchen zu ziehen, zu Apple ATT. Weil da ist es ja so, ich habe mal nach aktuellen Zahlen gesucht, bin mir nicht sicher, inwieweit die jetzt aussagekräftig sind, aber ich habe eine gefunden, dass es die Nutzerakzeptanz auf 46% aktuell runter. Wahrscheinlich noch weniger, weil die Zahl nur Nutzer repräsentiert, die den Prompt von Apple tatsächlich gesehen haben. Und die eigentliche Herausforderung für Werbetreibende ist ja die niedrige IDFA-Attributionsrate. Das heißt aber, wenn wir das jetzt mal, wir können es ja trotzdem mal zugrunde legen, 46%, und sagen, okay, also 46% der Chrome-Nutzer in Zukunft sozusagen stimmen den Third-Party-Cookies nicht zu. Dann ist es ja trotzdem jetzt so ein halber Tod, den Google immer noch setzt.
Ja, ich habe auch sehr viel im Internet an Kommentaren gelesen, die das ähnlich sehen, dass dadurch dann trotzdem sehr viel verloren geht. Ich bin da wesentlich entspannter, denn wie hat Apple das implementiert? Sehr hart, sehr klar und auch sehr unschmeichelhaft in Sachen Werbeindustrie formuliert. Ja. Als Google anfing, die Opt-in-Daten auf ihrer Kundenseite zu sammeln, haben wir das Gleiche gedacht. Oh Gott, jetzt opten die alle aus. Und Google hat trotzdem, weil sie ein Interesse am Opt-in haben, einen Weg gefunden, mit der Kontrolle in den Händen des Users doch relativ hohe Login- und Opt-in-Raten zu erzielen. Und ich gehe davon aus, dass deren Consent-Vorgehen in Chrome dann ähnlich abgewogen wird und nicht so drastisch wie Apple implementiert wird.
Ja. der These würde ich mitgehen, wenngleich, dazu habe ich auch einen Kommentar gelesen, den ich sehr nachvollziehbar fand, dass ja auch die Frage ist, ob die Ausgestaltung des Prompts oder der Consent-Abfrage in der Form überhaupt bei den Tech-Playern sein sollte, ne? Weil, ich meine, dadurch haben sie ja, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ja wahnsinnig hohen Einfluss darauf, wie gut oder schlecht es akzeptiert wird. Das ist ja dann überhaupt nicht standardisiert in irgendeiner Form, sondern wird so formuliert, ist die Akzeptanzrate 90%, wird es anders formuliert, vielleicht nur noch halb so hoch. Das heißt, am Ende liegt es am Ökosystem oder am Tech-Player Google, das zu entscheiden. Findest du das richtig?
Also grundsätzlich, ich weiß auch, auf was du anspielst. Ich selber habe im Austausch mit Google in den letzten Jahren zu dem Thema es immer erlebt, dass sie sehr, sehr klare Grenzen zwischen dem Ads-Team und dem Chrome-Team gezogen haben und auch mussten. Mhm. Und da würde ich Google als große Firma nicht in einen Topf werfen, die sich hier selber reguliert, sondern die von außen reguliert wird, diese Dinge auch pro Markt, pro User umzusetzen. Ich bin auch sehr häufig im beruflichen Umfeld immer mit der Aufgabe betraut, irgendetwas so zu formulieren, wie ein Kunde dann die Datenverarbeitung möglichst leicht zu verstehen hat. Und ja, ich meine, der Zauber an Apples Prompt-Abfrage ist, dass es am Ende zwei kleine Zeilen Text sind. Mhm. Was willst du denn mehr dort reinschreiben? Wie komplex ist unser technologisches Ökosystem? Mhm. Und wie kurz und knapp kannst du und willst du das denn erklären?
Ja. Wenn wir uns mal ganz kurz in den Nutzer reinversetzen, also jetzt mal weg von der Tech-Perspektive, dann könnte man aber schon argumentieren, dass es ein Schritt für den Datenschutz ist, weil der Nutzer hat ja die Wahl. Vielleicht versteht er es nicht immer in der kompletten Ausprägung, vielleicht ist dann auch irgendwo versteckt von Google, weiß man ja noch nicht so richtig, wie das aussieht, aber theoretisch hat er die Wahl. Ist es gut für den Datenschutz? Findest du, der Datenschutz verbessert sich durch die Entscheidung?
Naja, wir sind ja nicht in einer Welt, wo es jetzt ID-Lösungen nicht mehr gibt, sondern nur noch Cookie, sondern beides muss ja koexistieren. Ich finde, Cookies sind leichter zu verstehen und leichter loszuwerden. Das ist die Entwicklung der letzten Jahrzehnte gewesen. Und die ID-Lösungen sind noch nicht so weit, um dem Kunden dieses zu bieten. Aber so anstrengend das für den Nutzer ist, in dieser ganzen Komplexität all diese Zustimm-Button zu drücken und informiert zu werden, so hat der Nutzer doch das Interesse, im Internet Informationen und Inhalte frei zu konsumieren. Und die sind natürlich hauptsächlich werbefinanziert. Und so konnte ich Apples Entscheidung nie so richtig verstehen. Es ist hundertprozentig pro Privacy. Aber da müsste man vielen Vermarktern auch das Recht geben, einen Safari-Browser rauszublocken, der sich praktisch unmessbar dort die Inhalte gratis anschaut.
Was Apple gerade übrigens in einer sehr interessanten Werbeanzeige ja auch spielt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ich habe die Tage auf LinkedIn gesehen irgendwie. Ja. Mit den Vögeln, die gar keine Vögel sind, sondern ja quasi so Roboterkameras, die Nutzer dann verfolgen, die surfen. Also wahnsinnig gut gemacht, finde ich. Aber natürlich mit einem klaren Ziel, das Safari entsprechend zu positionieren.
Jeder, der ein monetäres Interesse an etwas hat, hat ja, ist befangen. Sowohl Apple nutzt den Datenschutz als Verkaufsargument. Ja. Und da muss man sich dem Ganzen auch immer gegenüberstellen. Ich finde halt, ich meine, ich bin Apple-Fanboy, aber ich finde manchmal, ich kann ja gar nicht mehr selber entscheiden im Safari-Browser, ob ich etwas will oder nicht. Apple nimmt mir diese Entscheidung ab, ohne mich zu fragen. Und das hinterfrage ich genauso kritisch.
Ja, guter Punkt, ja. Jetzt haben wir ganz viel über Google und jetzt gerade ein bisschen über Apple gesprochen, aber es gibt ja noch ganz viele andere Player in dem Ökosystem. So, mal ein paar zu nennen, Criteo, RTB House, vielleicht ein paar andere DSPs. Glaubst du, bei denen haben die Sektkorken geknallt die Woche oder nicht?
Ich glaube, dass deren finanzielles Investment in die Zukunft zu hoch war, um sich super drüber zu freuen. Und ich glaube auch, dass man dort sehr viel Gutes entwickelt hat, wo man gleichzeitig vielleicht sogar sich selber fragt, ohne diesen Druck, entwickelt sich das überhaupt weiter? Denn ich meine, ich bin Advertiser-Seite, ich muss natürlich immer so effizient wie möglich sein. Und die ID-Lösungen, die CDPs, die sind unfassbar teuer. Und wenn ich jetzt nur noch die Safari-Browser oder die 40% unmessbares Internet damit abbilden kann, dann verschlechtert sich ja der Business Case. Das heißt, als Advertiser ist man vielleicht im Moment eher in der Richtung, dann bleibe ich jetzt dabei und versuche das maximal auszureizen, bis zu einem Punkt, wo sich so eine fette Technologie mit diesen Kosten und Implementierung dann überhaupt lohnt. Und ich erwarte eine Konsolidierung in dem Markt in den nächsten 1,5 Jahren, weil die Businessmodelle jetzt einfach anders sind auf der Tech-Seite. Also
in dem Markt der ID-Lösungen oder generell, oder was meinst du?
Generell, grundsätzlich. Ja. Okay. Und darüber werden die Tech-Preise dann auch wieder günstiger, so dass es für Advertiser vielleicht dann doch attraktiver ist, hier und da einen Business Case zu haben, der so speziell auf Nicht-Cookie-Kunden abgezielt ist, um dann halt in diesem Bereich auch zu investieren.
Also was ich interessant fand in dem Zusammenhang, also ich habe mal ein bisschen bei den Playern rumgeschaut, welche Announcements es gab oder ob es überhaupt welche gab. Ich habe zwei Reaktionen gefunden von RTB House und Adform, die sich sehr klar pro Privacy Sandbox ausgesprochen haben. Also da hat man jetzt wenig Freude rausgehört, ehrlich gesagt. Also wahrscheinlich aufgrund dessen, was du gerade schon beschrieben hast, dass halt auch viel Investment schon stattgefunden hat und man das Thema schon so mehr oder weniger abgehackt hat, also Third-Party-Cookies. Bei Criteo, The Trade Desk beispielsweise, habe ich nichts gefunden. Vielleicht gab es was, dann habe ich es nicht gesehen, aber jetzt auf der Presseseite nichts gefunden, auch bei LinkedIn nicht. Da fand ich es aber interessant, bei Criteo ist am Montag direkt der Aktienkurs mal um 15% nach oben geschossen, nach dem Announcement. Das heißt ja, also wenn ich das jetzt mal richtig interpretiere, der Markt geht davon aus, dass ein Retargeting-Spezialist, der Criteo natürlich nicht mehr nur ist, wir haben ganz viele andere Geschäftsmodelle, aber ein Kerngeschäftsmodell von Criteo doch stark davon profitiert, dass Third-Party-Cookies erstmal bis zum gewissen Grad weiterleben.
Ja, also ich weiß nicht, ob der Aktiensektor so tief in Technologie reingeht, um das direkt zu deuten. Vielleicht ist es nur eine relativ marktbereinigende Ausschlag, weil man über die letzten Jahre wahrscheinlich schon sehr, sehr viel in den Händen von Google gesehen hat, weil sie natürlich da der Taktgeber waren. Und jetzt sieht man wieder ein bisschen mehr Chance für den breiteren Markt. Und Criteo hat ja am Ende, wir wissen ja, worüber Criteo hauptsächlich bekannt wurde und groß wurde und dass das jetzt weiterleben darf, dass wenn ich eine Webseite besucht habe, mir der Advertiser hinterher galoppiert, ist wahrscheinlich in vielen Köpfen dann ein positives Urteil.
Ja. So, Tech-Player haben wir durch, kurz über jetzt auch die anderen gesprochen. Lass uns mal auf die Advertiser-Seite gehen. Wir haben es immer wieder schon angeschnitten. Ich meine, du bist ja selbst einer. Wie gehe ich jetzt als Advertiser damit um? Lehne ich mich erstmal wieder zurück? Weil du hast ja auch schon anskizziert, also die Investitionskosten für beispielsweise ID-Lösungen sind ja schon hoch. Und da könnte man jetzt vielleicht wieder was in Frage stellen. Mache ich weiter wie bisher? Muss ich alles jetzt nochmal auf den Kopf stellen? Also was mache ich jetzt als Verantwortlicher, jetzt wie du beispielsweise?
Also wir haben gerade für die Performance-Kampagnen, die wir für ausgewählte Airlines traden, tatsächlich schon recht früh angefangen, uns in dem Setup auf die Third-Party-Cookie-Deprecation vorzubereiten. Das heißt, wir haben uns schon sehr früh in Reduzierung von Retargeting-Budget und anderen Konfigurationsmöglichkeiten reingearbeitet. Und jetzt können wir das theoretisch erstmal überprüfen und sagen, okay, wo können wir denn wieder ein bisschen offener werden, weil am Ende wird ja auch der Erfolg im cookie-basierten Ökosystem gemessen. Das heißt, wir können jetzt sogar erfolgreicher werden, weil wir uns schon zu früh proaktiv beschnitten haben. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch auf Telefonica-Seite mit dir damals zusammengearbeitet. Und am Ende zählt ja die Taktik, die am effizientesten ist. Und jede andere muss sich natürlich gegen diese beweisen. Auch wir haben in der Pipeline einen Google Pair Case, den wir eigentlich launchen wollten, mit einem ID-Anbieter, um mal zu testen, wie viele Leute erreichen wir. Aber wenn ich jetzt nur noch 40% der Kunden erreichen muss und wir schreiben im Moment keine...
Also 40%, die jetzt schon auf Safari oder Firefox hin, meinst du?
Korrekt. Und wir schreiben im Moment leider nicht den Browser-Type ins CM rein. Das wäre cool, weil dann könnte ich mir das Safari-Segment bauen. Ich muss dann am Ende den Browser-Filter hinten am Segment, wenn ich es aktiviere, setzen. Wie viel bleibt denn dann da übrig, um dann so effiziente ROAS-Zahlen rauszubekommen, dass sie mit einer cookie-basierten Chrome-Technologie es aufnehmen können? Ich würde jetzt nicht sagen, dass daraus gar nichts in ID-Lösungen passiert, aber wir müssen das jetzt einfach nochmal neu durchrechnen. Und dann sehr ausgewählte Cases konfigurieren, bei denen es wirklich Sinn macht, weil wir ja jetzt nicht mehr so abhängig davon sind.
Ja, was ja schon eine Verlangsamung ist in dem Bereich, wo man immer gesagt hat, da müssen wir jetzt aber mal richtig Gas geben, weil es gibt ja bald das Ende der Third-Party-Cookies. Also das ist ja schon ein klares Statement, dass das eben nicht so weitergeht wie bisher, sondern der finanzielle Aspekt und auch der People Invest am Ende sind ja auch Leute, die sich damit beschäftigen müssen. Das heißt, man braucht jemanden im Unternehmen, bei einer Agentur vielleicht, etc., der nochmal stärker in Frage gestellt wird. So verstehe ich dich jetzt.
Richtig. Gerade der Entwicklungsaufwand, den darf man nicht unterschätzen. Die Tech-Kosten, die dann auf dem Zettel gestanden hätten, das muss jetzt einfach nochmal gut durchgerechnet werden, welche Use Cases überleben denn dann und welche nicht. Und das ist natürlich alles ausbleibendes Business bei den ID-Solutions, weshalb die natürlich in diesen Konsolidierungsmodus wechseln werden, wie ich eben versucht habe, vorauszusagen.
Ja, umfasst auch CDPs, richtig? Also ist nicht nur eine ID5, NetID, FusionID und wie sie alle heißen, oder wie siehst du CDPs in dem Kontext?
Also ich habe schon länger kein Zweifel an CDPs, aber die sind natürlich, die mussten diese ganze Technologieveränderung immer relativ schnell adaptieren. Und jetzt können wir ja wieder alle Cookie-Stitching-Cases auf den CDPs hochfahren, die wir bisher runtergefahren hatten, weil wir uns auf Customer Match, Pair und alles Mögliche konzentriert hatten. Aber eine CDP ist und bleibt ja ein Tool, mit dem man sehr viel owned and operated individualisieren kann, die App, die Webseite und Sonstiges. Und die Marketing- oder Paid Media APIs, die waren ja dort ein Bonus dran. Und ja, auch da muss man wahrscheinlich jetzt seine Use Cases nochmal sehr genau überprüfen und durchrechnen, weil vielleicht bist du gerade in einem Auswahlverfahren einer CDP und wolltest dich für die stärkste ID-Anbindung CDP entscheiden.
Ja.
Das kannst du jetzt praktisch von vorne anfangen.
Ja. Verstanden. Jetzt gibt es ja, wir haben tatsächlich noch andere Player außen vor gelassen, die würde ich kurz nochmal nachholen wollen. Und zwar Publisher und Website-Betreiber gibt es ja auch noch. vielleicht fangen wir mal mit den Publishern an, also insbesondere jetzt Zeitungsverlage, die ja auch sozusagen ihr unbezahltes Angebot damit über Werbung monetarisieren. Die Die haben vielleicht eine Flasche Sekt aufgemacht, weil sie ein bisschen länger sozusagen Werbung monetarisieren können. Aber so richtig vielleicht auch nicht, oder? Weil auch da, ich meine, die holen ja dann selber den Publisher-Cookie ein über den Cookie-Consent. Aber der ist ja wirkungslos in dem Moment, in dem ein Nutzer in Chrome dann, wo auch immer dann sozusagen generell den Cookies nicht zustimmt. Also das heißt, Nutzer stimmt auf der Publisher-Seite zu, aktiv. Vielleicht hat aber vor 8 Monaten in seinem Browser irgendwie konfiguriert, dass er eigentlich gar keine Cookies mehr will. Also das heißt, eine Art schizophrene Entscheidungsfindung, wo er gar nicht so richtig weiß, was er da macht. Dann ist er ja auch wirkungslos. Wie schätzt du das ein, auf Publisher-Seite?
Grundsätzlich, ich meine, ich bin kein Jurist, das ist keine Rechtsberatung, aber ob der dann ungültig ist, wenn der gut formuliert ist, kann der durchaus eine Gültigkeit haben, weil es ja dann die letzte konkrete Aussage ist, die dann zustimmt.
Aber dann müsste der Chrome ja diese Info irgendwo aufnehmen, ne? Das heißt, dann müsstest du das ja, ne? Weil aktuell wäre es ja so, dass nach meinem Verständnis, du hast Settings und dann in diese Settings legst du einmal global fest, ja oder nein. Und dann sozusagen wird auch eine individuelle Publisher-Entscheidung overruled. Dann wäre mögliche Ausgestaltung vielleicht für Google, ne? Also um das sozusagen lockerer zu machen.
Ich meine, machen wir mal kurz die Klammer auf, die mir als zweites durch den Kopf schoss. Ich weiß nicht, wie absurd dieser Gedanke ist, aber ich hätte gerne die funktionalen und die Audience Third-Party-Cookies mit über die Privacy-Sandbox reguliert. Mhm. Dass einfach die Privacy-Sandbox ein Stück weit die regulierende Verantwortung nimmt, dass hier in Zukunft vielleicht auch solche Technologien entwickelt werden, dass wenn ein User auf der Webseite dann doch zustimmt, dass im Browser halt auch als positiver Consent wahrgenommen wird und wir nicht in diese Schizophrenie von Zustimmungen und Ablehnungen reinkommen. Mhm. Aber das nur als kleine Klammer. Ich habe ja schon gesagt, die Advertiser, die Werbetreibenden werden wahrscheinlich jetzt deutlich langsamer werden, weiter an Cookie-neutralen oder Non-Third-Party-Cookie-Technologien zu entwickeln. Ich glaube, die Publisher werden das auch. Mhm. Der Druck ist nicht mehr so groß. Man hat jetzt wieder diese solide Säule der Monetarisierung und am Ende ist ja jetzt jede ID-Lösung auf der Jagd nach diesen 40% Internet-Traffic, wobei ich auch glaube, lassen wir es vielleicht dann mal nachher 20 sein, die man wirklich erreichen kann. Das heißt, das ist jetzt eher so die Kür geworden und nicht mehr das Überlebenstraining. Und da muss der Markt sich natürlich dann fragen, reicht diese Gier auf oder diese wegfallende Gier auf Advertiser- und Publisher-Seite aus, um in Zukunft diese Entwicklung noch so weiter voranzutreiben, wenn wir ja jetzt schon das Gefühl hatten, im Überlebenskampfmodus war die Industrie ja auch nicht die schnellste.
Ja, super spannend. Timo, vielen Dank für deine Einschätzung, hat Spaß gemacht. Sehr heute gerne. Mal ein neues Format zu testen mit dir zu einer brandaktuellen Neuigkeit von Google. Wenn euch die Folge gefallen hat, inhaltlich als auch vielleicht das neue Format, dann lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und Spotify da. Wir sind jetzt raus und bis zum nächsten Mal.